Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Katrin Heisen. Schönen guten Morgen wünsche ich. Unser Thema in den nächsten 2 Stunden heißt Miteinander reden. So, das sollte ja wohl eine Selbstverständlichkeit sein, denken Sie jetzt vielleicht. Aber wenn sich in unserer Gesellschaft große Teile der Bevölkerung nicht repräsentiert und nicht gehört fühlen, dann klappt ja wohl irgendwas nicht mit dem Miteinander reden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat uns in seiner Weihnachtsansprache ja auch alle aufgefordert, und zwar mit was Besonderem. Sprechen Sie mal mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind. Denn bevor unsere Gesellschaft auseinanderbricht, weil wir uns gegenseitig überhaupt nicht mehr kennen, sollten wir einander zuhören. Das Zuhören ist nämlich ganz wichtig beim Miteinanderreden. Vergisst man bloß oft. Wie gelingt Ihnen das, frage ich Sie zu Hause. Welche Erfahrungen haben Sie im Reden, welche im Zuhören gesammelt? Unter der 0800 2254 2254 können Sie Ihre Meinung, Ihre Anregungen, Ihre Fragen bei uns loswerden, Ihre Erfahrungen oder auch schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich habe aber auch Gesprächspartner mir eingeladen. Und zwar die Unternehmerin und Politikberaterin Antje Hermenau, früher bei den Grünen, heute bei den Freien Wählern in Sachsen. Ein herzliches guten Morgen nach Dresden, Frau Hermenau.
Guten Morgen.
Und hier begrüße ich Ulrich Lilje, Pfarrer und Präsident der Diakonie Deutschland. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit Menschen sprechen, die nicht meiner Meinung sind. Das hört sich ja ehrlich gesagt ein bisschen unbequem an. Und wir haben es ja sowieso schon kompliziert genug in unserer anstrengenden Welt und mögen es eigentlich bequemer. Herr Lilje, als gelernter Pfarrer, ist man auch gelernter Redner, würde ich sagen. Fällt es Ihnen leicht, mit Andersdenkenden zu reden?
Also ich habe als Pfarrer meine ersten Lehrjahre in einem großen Krankenhaus gemacht. Da ging es eben nicht nur ums Reden, sondern da ging es erstmal ums Zuhören. Also Patienten aus unterschiedlichsten Lebenslagen, in unterschiedlichsten Lebenssituationen, erstmal zuzuhören, das habe ich da gelernt. Das muss man aber auch lernen.
Ja, lernen, das kann man
sich. Das ist eine richtige Ausbildung, dass man wirklich, wirklich
erstmal. Was für Fehler macht man denn?
Naja, man denkt, der andere ist erstmal so wie ich. Das ist ja der erste Fehler, dass man sagt, das muss der doch ähnlich sehen oder ähnlich erleben wie ich. Und man fängt dann eben an zu lernen, oder ich habe eben auch gelernt, dass Menschen etwas, was ich auch kenne, völlig anders verarbeiten und erleben als ich selbst. Und das respektieren zu lernen und erstmal verstehen zu lernen, ist, glaube ich, der erste Schritt.
Vielleicht vor dem Verstehen eben tatsächlich das Respektieren, einfach mal stehen lassen können, ja, was der andere gesagt hat. Frau Hermenau, Ihr Weg, früher Grünen-Mandat im Landtag und im Bundestag, jetzt Unternehmerin und für die Freien Wähler in Sachsen aktiv, der zeigt sich schon auf jeden Fall eine Auseinandersetzung nicht. Aber da die Frage, was macht eigentlich den Unterschied zwischen miteinander reden und sich auseinandersetzen aus für Sie?
Miteinander reden ist oft auch ziellos. Ne? Man möchte einfach den anderen ein bisschen kennenlernen, wenn man das als Ziel begreifen möchte. Aber es geht jetzt nicht, wie in der Politik zum Beispiel, darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Mehrheiten für eine bestimmte Meinung zu organisieren und solche Sachen. Miteinander reden ist erst einmal die Begegnung von Mensch zu Mensch mit Neugier, Interesse und Sympathie.
Es wird ja jetzt nur allgemein geklagt, wir werden nicht mehr gehört. Hört man ja überall.
Ja.
Die Politik, ne, hört nicht mehr zu, heißt es. Jetzt sind Sie in der Politik. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ich meine, eigentlich ist doch jeder, sage ich mal, guten Willens. Es gibt überall Bürgersprechstunden. Jeder Abgeordnete hat das. Sie kennen das auch. Wird denn da nicht miteinander geredet?
Die Frage ist, ob es da ein Gefälle gibt, also dass man sich herablässt, um mal mit ein paar Bürgern zu reden, die vielleicht auch auf eine anstrengende Art und Weise vortragen, was sie quält. Oder ob man zum Beispiel innerhalb einer Partei so fix angebunden ist, dass, wenn man selbst innerlich der Meinung sein sollte, der Bürger könnte Recht haben, weiß, dass man das in seiner Partei und Fraktion nicht diskutieren kann oder dafür auf die Mütze kriegt. Also die Zwänge, in denen sich Menschen gerade im politischen Betrieb oft befinden, sind sehr hart zum Teil. Oder sie verführen einen dazu, lieber oberflächlich mit allem umzugehen, weil man genau weiß, dass man sich nur Konflikte an die Backe klemmt, wenn man diesen Sachen und Meinungen nachgeht.
Also dann ist das Reden eigentlich mehr so, ja, fast wie ein Theater?
Das will ich nicht unterstellen. Das ist ja eine bösartige Gedankenführung. Sondern Menschen versuchen halt oft, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und das ist in der Politik nicht anders als im ganz normalen Leben. Da soll man einfach mit Humor versuchen, das zu ertragen. Ich habe ja selber einen sehr bewussten Bruch in meiner politischen Biografie herbeigeführt, indem ich alles hinter mir gelassen habe, sowohl die Partei als auch die Fraktion, das Mandat aufgegeben habe, alles abgebrochen habe. und mich völlig neu in der eigenen Gesellschaft nochmal aufgestellt habe und aus meiner Filterblase vollkommen ausgestiegen bin.
Da haben wir schon ein Wort, ne? Die Filterblase. Ich glaube, das ist auch das, was Sie, Herr Lilie, sehr umtreibt. Sie haben ein Buch geschrieben und mit der Diakonie eine Aktion gleicher Überschrift ins Leben gerufen, die Unerhörten. Und da geht es eigentlich genau darum, die Filterblase zu verlassen, die eigene. Welches ist denn Ihre Filterblase?
Ja, ich glaube schon, dass wir natürlich auch in einem großen Sozialverband meinen, wir hätten auf viele Fragen die richtigen Antworten. Und wenn ich mit vielen Kollegen oder anderen Menschen spreche, indem ich so unterwegs bin, ich sage mal so die klassischen linksliberalen, aufgeklärten Menschen, die haben natürlich schon das Gefühl, dass sie wissen, wie es geht. Und das ist keine gute Voraussetzung für Dialoge. Ich habe neulich ein sehr interessantes Interview gelesen mit Michael Sandel, Philosophieprofessor aus Harvard, der genau das Gleiche sagt. Er sagt, wir müssen neu lernen zuzuhören. Und er hat diesen schönen Satz gesagt, im Ruf nach einfachen Antworten spiegelt sich oft eine Sehnsucht nach anderen Fragen. Und das finde ich einen sehr schönen Satz.
Hören wir noch auf. Sie finden das auch einen schönen Satz in der Tat.
Ja, und ich glaube, das ist die Geschichte. Ich bin ja engagiert in der offenen Gesellschaft, einer Initiative, die sagt, wir treten für eine offene Gesellschaft angesichts dieser ganzen Debatten ein. Und wir haben einen Bierdeckel verteilt, auf dem steht, lass dir öfter mal was sagen, was du nicht hören willst. Und ich glaube, das ist der Anfang, dass wir alle da rausfinden. Das gilt aber für alle Beteiligten. Das gilt auch für die, die Fragen an uns haben, dass die sich auch in Frage stellen lassen. Und ich glaube, das müssen wir neu einüben. Es ist so ein bisschen die Neugierde für die anderen verloren gegangen, weil wir alle in Korridoren von Korrektness unterwegs sind. Und da müssen wir, glaube ich, rausfinden.
Die Unerhörten, also diese Aktion, die Sie da auch gestartet haben, da wollen Sie ja auch genau Leuten eine Stimme geben, die, ja, ich glaube, Frau Hermenauer, Sie haben es ganz gut gesagt, die sich manchmal etwas anstrengend vielleicht vermitteln oder wo man dann in dem Moment, wo man die Meinung hört, schon denkt, Mann, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht, diese Anklage beispielsweise. Sie veranstalten da Foren. Wie läuft das eigentlich? Weil da kann ich mir vorstellen, da kommen ja dann auch immer nur die gleichen zusammen, oder?
Ja, da kommen nicht die gleichen zusammen, weil wir natürlich uns dann schon einen Gedanken machen, wie wir das so inszenieren und aufbauen, dass die Menschen, die sonst nicht gehört werden oder das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, wirklich auch zu Wort kommen können. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich war neulich in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, und da haben wir in einem sehr schmucken kleinen Städtchen, wo es eigentlich keinem was an was fehlt, ein Unerhört-Forum zum Thema Wohnungslosigkeit gemacht und haben das in einem wohnungslosen Treff angefangen und sind mit den Leuten dann in die örtliche Kunsthalle gegangen. Also die gute Stube der Stadt. Und das war dann schon ein schöner Anblick zu sehen, dass da 30, 40 Wohnungslose sozusagen in diesem schmucken Städtchen waren, aber eben andere auch. Und die erzählten einfach am Anfang ihre Geschichten, wie sie wohnungslos geworden sind. Ich weiß, eine wohnungslose Frau erzählte erstmal ihre Geschichte. Und alle, die da saßen, haben ihr erstmal zugehört und verstanden, meine Güte, unter anderen Umständen, das hätte mir auch passieren können. Und das ist der Anfang von Aufmerksamkeit und von Hören.
Weil man sonst oft gleich eine Antwort und Einordnung hat und da erstmal einfach nur zuhört. Frau Hermenauer, Sie haben ja auch eine ganz spezielle Erfahrung gemacht, darin mit Andersdenkenden zu reden. Sie haben sich sind zu einem AfD-Stammtisch in Sachsen gegangen und haben sich der Diskussion gestellt, haben da Ihr Buch Zukunft wird anders vorgestellt oder daraus gelesen und darüber diskutiert. War das tatsächlich ein Miteinanderreden?
Ja, das war es in der Tat. Mhm. Und da eine ganze Reihe von Journalisten, weil es bundesweite Aufmerksamkeit gab, die wurde über Twitter erzeugt, da waren, ist das auch bestätigt und nachlesbar. Mhm. Das war auch dann für mich angenehm zu sehen, ist zum Beispiel in der Taz, wo man ja erstmal vermuten würde, dass die solchen Gespräche nicht aufmerksam oder anteilnehmend
zugewandt sind. Ne? Ja, genau. Sie haben ja auch viel Schelte bekommen.
Ja, dafür, aber nicht in der Taz zum Beispiel, sondern der Redakteur hat eben dann gesagt, das ist echte Demokratie, ne? Nicht zulassen, das innerliche Zulassen davon, dass der andere Recht haben könnte, selbst wenn es einem gar nicht passt.
Das ist ein interessanter Satz. Oder? Na, das Zulassen, der andere könnte auch Recht haben.
Auch wenn es einem nicht passt. Das ist die entscheidende Sache. Wissen Sie, wir wollen ja alle gerne einordnen, weil wir ja tagtäglich eigentlich durch die Informationsflut über Rand werden und gar nicht mehr wissen, was oben und unten, links und rechts und hinten und vorne ist. Ja, die Welt ist ja so komplex geworden, dass die meisten Menschen jetzt erstmal nur noch gucken, ob sie irgendeinen Abschnitt davon selbst beherrschen und in der eigenen Autorität noch haben. Ne? Und deswegen glaube ich, neigen wir auch gerne alle dazu zu denken, die Schublade, die wir persönlich kennen, wäre dann die, in die alles reinpasst.
Ja, weil wir dann selbst am wenigsten irritiert sind.
Ja, aber das ist im Moment eine sehr disruptive Zeit. Viele Dinge ändern sich in einem großen Ausmaße. Und jetzt besteht die Weisheit einer Gesellschaft darin, eine gewisse kulturelle Resilienz dagegen zu haben und zu gucken, was sind die Dinge, die uns allen wichtig sind und die wir auf jeden Fall bewahren wollen. Die schützen wir auch gemeinsam und beim Rest müssen wir uns neu arrangieren. Mhm.
Also ich stimme Ihnen sehr zu, Frau Hermenaut, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, unter welchen Bedingungen wir kommunizieren und wie die eben unsere Art, eben nicht mehr miteinander reden zu können, beeinflussen. Und das hat was mit dem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel zu tun, in dem wir leben. Deutschland wird jetzt mit einer großen Geschwindigkeit kulturell, ethnisch, religiös, diverser, pluraler. Die Vorstellungen vom guten Leben gehen weit auseinander. Es wird sozial ungleicher, es wird älter, es wird digitaler. Ulrich Beck spricht von der Metamorphose der Welt oder hat in seinem letzten Buch davon gesprochen. Das macht was mit den Menschen. Das heißt, also sie sind etwas Wunder. Und gleichzeitig gibt es die Entwicklung, die Andreas Reckwitz eben die Valorisierung benannt wird. Das wird bewertet. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich komme bei dem, was ihr da tut, mit meiner Biografie nicht mehr vor. Das heißt, die fühlen sich entwertet. Und das macht natürlich ganz viel von der Aufgeregtheit aus.
Und wie wir alle damit umgehen, mit dem Miteinanderreden, das wollen wir ja heute hier hören und besprechen mit Hörerinnen und Hörern, die herzlich aufgefordert sind, uns anzurufen und es auch schon tun. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Wie können wir miteinander reden? Suchen Sie vielleicht Begegnungen auch mal mit Andersdenkenden? Haben Sie zuhören gelernt oder üben Sie noch, beispielsweise auch den eigenen Kindern mal zuzuhören? Was sind Ihre Erfahrungen? Sie können uns auch schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir haben schon einige Facebook-Zuschriften bekommen und da will ich die von Jens Markgraf vielleicht gleich an den Anfang stellen. Das Problem, schreibt er, ist wohl, dass niemand immer richtig liegt mit seinem eigenen Urteil und kaum jemand zurückrudern übt. Auge um Auge hinterlässt halt nur Blinde. Der Kommentar von Jens Markgraf und Maxi Pohl schreibt, der Grund für Hasskommentare ist, dass man aufgrund der Isolierung keinen Menschen mehr vor sich hat und daher weniger Hemmungen, seine tatsächlich ungefilterten Emotionen zu zeigen. Und da würde sie tatsächlich so weit gehen zu sagen, eigentlich kann das Internet einen auch mal ein bisschen therapieren. Man könnte nämlich einfach alles mal rauslassen. Und ihre Empfehlung wäre, haltet es einfach mal aus. Die Menschen im Internet sind wie ein kollektives Kind, welches heranwächst. Frau Hermenau.
Ja, also Twitter ist schon das neue Speaker's Corner, das sehe ich auch so. Mhm.
Auch so ein bisschen wie eine Therapie, kann man das so?
Naja, der eine oder andere wird das sicherlich für sich selber als Befreiungsschlag empfinden und es sei ihm auch gegönnt. Es ist ja nichts schlimmer, als an seinen eigenen Emotionen zu ersticken, weil dann wird man ja auch unverträglich für alle anderen. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass die kurzen Twitter-Botschaften eben meistens nicht in der Lage sind, eine inhaltliche Botschaft zu vermitteln. Man gibt eigentlich fast immer eine emotionale. Und man muss vielleicht mal herausfinden, auf welche Art und Weise man das miteinander verknüpfen kann, damit das Ganze sich mal produktiv auflöst, ne, für jemanden. Ich erlebe das zum Beispiel. Viele legen ja auch Wert darauf, dass sie sehr gebildet sind, sehr weltläufig sind und so weiter. Ich spreche immer sächsisch. Ob ich mit einem Professor spreche oder mit meiner Putzfrau, es ist immer sächsisch. Und ich halte das wirklich für ein verbindendes Glied, das Emotionen schon bedient, bevor sie überhaupt geäußert werden müssen.
Das waren Emotionen, also immer wieder auch Emotionen zulassen in Gesprächen und bedienen auch im Gespräch.
Jede kommunikative Situation ist meines Erachtens eine Selbstvergewisserungssituation. Wohin gehöre ich, wer bin ich?
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, um sich hier im Gespräch einzuschalten. Und das hat gemacht Tobias Engel. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen nach Celle.
Schönen guten Morgen, die Damen und Herren. Ja, ich führe öfters Diskussionen mit Parteimitgliedern und mit Nachbarschaften. Und Ich bin manchmal bin ich auch entsetzt, dass auch in den Medien öfter so vor sich läuft, dass es sich in den Diskussionen regelrecht reinfallen in den Worten und gar nicht zuhören und aussprechen lassen, was die anderen sagen und so ihre Meinung auch überbügen. Das habe ich auch sehr oft erlebt, dass sich manch einen darauf anfordern, darauf hinwiesen muss, einmal aufzuhören zu reden und mich immer ausreden zu lassen. Mhm. Was ich auch sehr oft gehabt, damit sie überhaupt wissen, was ich überhaupt zu sagen habe. Und das ist eine Medienwirtschaft, in der Welt so mittlerweile schon verbreitet, dass die Herrschaften in den Diskussionssendungen überhaupt nicht mehr zuhören und einfach so ihre Meinung drüber bügeln und meinen, das ist es. Und das finde ich irgendwie, diese Streitkultur geht dabei also recht verloren.
Haben Sie das Gefühl, dass sich das dann auch außerhalb des Fernsehens, außerhalb der Medien, wenn Sie so beobachten, quasi fortsetzt? Also, dass man sich immer weniger ausreden lässt? Ist das Ihre Erfahrung?
Sehr sogar. Das habe ich, das erlebe ich in der Partei, selbst wenn da heiße Diskussionen laufen und auch wenn man sich so in Gruppen sich zusammensetzt bei Weihnachtsveranstaltungen, da erlebe ich sowas auch öfters mal, dass man sich da also mal so einfach sich an ihre Meinung reinwerfen und ohne groß zuzuhören.
Sagen Sie, wenn Sie parteipolitisch engagiert sind, vielleicht verraten Sie uns Ihre Partei, müssen Sie aber auch nicht. Auf jeden Fall, Sie diskutieren aber offensichtlich nicht nur in Ihrer Partei, sondern auch außerhalb mit ganz Andersdenkenden, ja?
Sehr so. Sehr weltoffen bin ich groß geworden, dementsprechend habe ich auch mit Muslimen sehr viel unterhalten und Parteizugehörigkeit bin ich der SPD und sind so dementsprechend auch sehr offen aufgestellt in Sachen Meinung auch selbst sogar. Das ist auch das Positive in der Partei, in der ich da bin.
Tobias Engel und seine Erfahrungen mit dem Miteinanderreden. Dankeschön, Herr Engel, für Ihren Anruf hier in unserer Sendung im Gespräch, wo wir übers Miteinanderreden uns unterhalten wollen. Eine Partei, Frau Hermenau, kann aber auch eine ziemliche Filterblase sein, oder?
Das ist sicherlich unbestritten. Das sehen die Leute von außen und irgendwann spüren es die meisten auch, die drin sind. Ja, natürlich, es bilden sich kommunikative Gruppen, wo man sich ähnlich fühlt. Ne? Jeder möchte dann gern mal berichten, wie die letzte Afrika-Reise war oder andere wollen gerne berichten, wie sie sich auf dem Sitz im Truck fühlen. Also jeder hat so seine beruflichen und Freizeitaktivitäten, Blasen. Das ist ja ziemlich normal, meiner Meinung nach. Das Problem ist, dass durch die Internetkommunikationsmöglichkeiten sich diese Gruppenbildung verstärken kann und man dann weniger Kontakt mit anderen hat. Und ich habe auch oft gehört, dass viele Leute sich erleichtert fühlen, dass sie, wenn sie im Warteraum zum Beispiel sitzen, bei der Passstelle oder beim Arzt oder so, aufs Handy blicken und was mit dem Handy machen können, damit sie nicht in die Schwierigkeit kommen, sich alle gegenseitig anzuschweigen. Das ist interessant.
Ja. Herr Lie, wie würden Sie sagen, also das finde ich eine interessante Beobachtung oder beziehungsweise das Bild, was Frau Hermenau gerade aufgehört hat, der Warteraum. Da kommen wir ja irgendwie aus verschiedenen Filterblasen gezwungenermaßen zusammen und hätten eigentlich die Möglichkeit, naja gut, da ist jeder besonders mit sich selbst beschäftigt, aber jetzt, wo sind Möglichkeiten, Räume, Filterblasen zu verlassen?
Also mir ist jetzt nicht der Warteraum eingefallen, da kenne ich auch solche Gespräche. Manchmal passiert einem das ja auch im Zug, dass man mit jemandem eine längere Zeit fährt und auf einmal kommt man ins Gespräch und sagt, das war ein ganz tolles Gespräch, wir werden uns nie wiedersehen, aber so nah bin ich selten jemandem gekommen, wie in dieser Situation. Das passiert ja. Ich komme aus Düsseldorf, da gibt es diese alten Brauhäuser. Ich entsinne mich, dass ich da als junger Mensch, da hatte ich noch mehr und auch längere Haare, öfter mit Freunden auch ein Bier trinken gegangen. Und das Tolle an der Kneipe fanden alle in diesem Brauhaus, man kam untereinander ins Gespräch. Da saß die alte Dame neben einem und auf einmal war man, im Rheinland sagt man, in einem Kreuzchen oder einem Gesprächchen und man fing an, miteinander über irgendein Thema zu reden. Das war lustig, das manchmal auch streitbar und ich glaube, wir brauchen solche Räume. Ein Freund von mir, Andreas Wilkens, hat ein Buch geschrieben, das heißt, analog ist das neue Bio. Das heißt, wir brauchen solche Face-to-Face-Situationen. Das kann im Warteraum, das kann in der Kneipe sein, das kann in der Kirchengemeinde sein, wo auch immer. Aber ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir solche Orte etablieren.
Dass man sich überhaupt mal begegnen kann und miteinander reden kann. Ich begrüße jetzt am Telefon Bernd Deiters. Schönen guten Morgen nach Hannover.
Ja, guten Morgen.
Sie reden miteinander oder reden Sie nicht miteinander? Wie ist Ihre Sicht auf dieses Thema?
Ich rede viel mit meiner Partnerin, aber auch sonst mit anderen Menschen. Mhm. Und für mich war eigentlich so eine, wie soll ich sagen, die Initialzündung vor gut 20 Jahren. Da hatte ich im Radio mal einen Therapeuten gehört, der hat auch ein Buch geschrieben, Die Wahrheit beginnt zu zweit. Und er sagte, dass deutsche Ehepaare eigentlich wenig miteinander sprechen, also wie es ihnen miteinander geht. Die sprechen über Einkauf und Kinder, aber nicht so sehr, wie es ihnen miteinander geht.
Das heißt, Sie beobachten das eigentlich, also weil unser Thema, die Beispiele, die wir jetzt so genannt haben, ist ja ein sehr, im Moment gerade sehr aktuell diskutiertes, wo es darum geht, unsere Gesellschaft bricht auseinander. Sie fangen eigentlich schon ganz woanders an, ne? In einer ganz anderen Zelle der Gesellschaft, wo viel zu wenig gesprochen wird.
Ja, und zwar, wie es einem miteinander geht. Also Sie sagten ja, im Internet wird viel über, was weiß ich, Gefühle oder so gesprochen, aber dass man sich darüber austauscht, wie es einem miteinander geht und auch einander dabei zuhört, das ist relativ wenig verbreitet.
Sie haben gesagt, das wäre eine Initialzündung für Sie gewesen. Das heißt, Sie haben Ihr Ihr Gesprächsverhalten verändert daraufhin oder beobachtet?
Ja, also die Empfehlung war wöchentlich oder wir machen das monatlich, was weiß ich, eine Stunde, anderthalb Stunden miteinander zu sprechen darüber, wie geht's einem miteinander und einem dabei auch zuzuhören. Und das fand ich also, wie soll ich sagen, ist ein gutes Übungsfeld und das ist auch gut für die Beziehung.
Im ersten Moment denkt man ja, meine Güte, braucht man denn für so ein Gespräch jetzt so einen Rahmen, den man sich setzt? Aber Sie haben da gute Erfahrungen mitgemacht, ja?
Ja, weil ist auch allgemein die Erfahrung, weil so im Alltag, also dass man sich wirklich Zeit nimmt und wirklich zuhört, das ist eher die Ausnahme und da muss man einen Rahmen für schaffen.
Bernd Deiters.
Auch in einer Beziehung.
Ja, guter Gedanke, den wir jetzt vielleicht gleich mal weiter mitnehmen in unsere Gespräche hier. Bernd Deiters, Dankeschön für Ihren Anruf hier.
Ja, gerne.
Im Gespräch.
Heute über das Miteinander reden, wie es möglich ist oder möglich wird mit Ulrich Lilje und Antje Hermenau. Wir hatten eben vor der Musik den letzten Gedanken war eigentlich, dass man miteinander reden, regelrecht einüben muss. Unser Hörer hat damit sehr gute Erfahrungen verknüpft. Ich glaube, dass es aber vielen Leuten erstmal komisch aufstößt, weil so miteinander reden, man redet ja an jeder Straßenecke miteinander, oder Herr Lilje? Was heißt da einüben?
Ja, das tut man aber, wenn ich mich jetzt mal selbstkritisch frage, kenne ich ja selber Situationen, dass ich mit meiner Frau zusammensitze, was selten genug vorkommt, wir uns unterhalten und ich merke, wie ich verstohlen auf mein Handy gucke und irgendwie noch sehe, okay, da kommt irgendwie eine wichtige Mail, auf die ich noch gewartet habe und sie sagt mir, ey, du hörst mir ja gar nicht zu. Ja, solche Situationen kenne ich. Ich erinnere, Weihnachten hatten wir viel Besuch aus der Familie, stolze Eltern von 4 Kindern sitzen beim Essen und ich merke, also wie es nicht nur die Geräusche von Messer und Gabel macht, sondern dauernd Pling, Song, Wing, weil ich merke, hier sind mindestens 5 oder 6 Leute online. Das heißt, dass wir uns ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Das ist auch selten geworden und das hat was mit den digitalen Zeiten zu tun und ich glaube, das müssen wir neu einüben und uns schenken, ungeteilte Aufmerksamkeit.
Üben Sie das, Frau Hermenau?
Ja, bewusst. Also ich habe ja, als ich politisch noch sehr aktiv gewesen bin, auch öfter in der Situation gestanden, dass ich liefern sollte und alle anderen wollten zuhören. Das prägt dann auch ein bisschen das kommunikative Verhalten. Ne? Das ist eine kleine Deformation professionell. Genau diesen Bruch habe ich ja gesucht. Ich sage es mal im ganz kleinen Bereich, wobei wir auch mal über gesellschaftliche Kommunikation reden müssten. Aber mein Sohn ist 12 Jahre alt und hat natürlich jetzt mehr eigenständige Eroberung des Alltags jeden Tag. Ne? Kommt auch erschöpft aus der Schule, ich komme erschöpft von der Arbeit. Da ist dann erstmal Pause angesagt, Feierabend. Was ich aber gezielt inzwischen mache, schon seit einer ganzen Weile, ist, dass ich ihn bitte, mich auf die ein oder andere Veranstaltung abends nochmal zu begleiten, wenn die abends nicht so lange dauert und wir um 9 wieder zu Hause sind, und ihn bitte, dass er mitkommt. Er sagt, dort habe ich keine Lust, interessiert mich nicht. Ja, sage ich, aber wir haben Zeit im Auto. Und dann sagt er, okay. Und dann kommt er auch ab und zu mit. Und meistens dattelt er dann während der Veranstaltung, aber nicht im Auto.
Und die Zeit nehmen Sie dann richtig
naja,
zum Reden?
Naja, sehen Sie, das Auto ist ja viel umstritten in der Gesellschaft, aber es ist eben auch ein in sich geschlossener Raum.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen. Und man ist also eng beieinander, die Handys sind in der Tasche, man ist ja eh bloß abgelenkt vom Fahren und man kann dann in aller Ruhe sozusagen sich unterhalten. Nach ungefähr einer Viertelstunde ist die Alltagssituation stressarm. Ja, und ich habe völlige Aufmerksamkeit beim Zuhören bei meinem Sohn und der spricht auch dann mitunter schwierige Probleme, für ihn schwierige Probleme an. Ich sage, naja, da könnte man vielleicht das probieren oder jenes, weiß nicht, was ist denn deine Meinung? Also ich habe eine ganz andere Gesprächssituation mit ihm. Ich muss ihn nicht direkt in 5 Minuten kurz beraten, sondern er kann sich selber verschiedene Wege überlegen. Und darum geht es ja in Gesprächen oft auch, dass man selber für sich auch wieder einen Weg findet, eine Situation zu ändern, die einen belastet. Also das sind so abgeschlossene Räume. Wir machen einmal im Jahr auf der Ostsee eine einwöchige Segeltour mit einem größeren Schiff, ein Zweimaster. Da kann man sich auch nicht ausweichen. Mhm. Ne? Sie haben den Gesprächspartner sozusagen 5 Tage, 6 Tage und er kann nicht weg. Wir lösen die Situation immer so auf, dass wir abends anlegen, sodass man am Hafen nochmal alleine spazieren gehen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das ein abgeschlossener Raum. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Schaffen Sie einen Raum. Der kann auch innerhalb Ihres normalen Zimmers sein. Ich spiele mit meinem Sohn ab und zu auch gerne mal ein analoges Spiel wie Siedler von Catan oder sowas. Da ist man dann mitunter 2 bis 3 Stunden beschäftigt, aber das gönnen wir uns. Und da kommen auch ganz viele Gespräche auf.
Aber ganz,
und das ist die Entscheidung, die man selber treffen muss.
Auch in der kleinsten Zelle, es geht jetzt gar nicht um, also es ist das, so daraus, wo sich Gesellschaft zusammensetzt, dass man es wirklich auch schon in der Familie, in den kleinsten Begebenheiten,
die Interruption im Alltag
nimmt.
Genau, die Interruption im Alltag. Sie müssen diesen Alltag, der durch moderne Technologien auch sehr geprägt ist bei vielen Menschen oder auch bei Fernsehen oder was immer das eine Rolle spielt, dieser Alltag muss unterbrochen werden. Zeitlich, geräuschmäßig, örtlich, in allen Varianten.
Sagt Antje Hermenau aus ihren eigenen Erfahrungen. Hier mit im Studio ist Ulrich Lilje und uns zugeschaltet. Am Telefon ist jetzt Axel Schmickler aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen, Herr Schmickler.
Ja, schönen guten Morgen.
Unser Thema ist das Miteinanderreden. Was ist Ihr Gedanke?
Ja, ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht, weil ich das gehört habe und weil der Diskurs ja immer so in die Richtung geht, man redet nicht mehr miteinander und die digitalen Medien haben irgendwo eine Schuld daran. Und ich habe gedacht, bei mir, ich sehe das eigentlich nicht so. Mhm. Weil eben kam mal das Beispiel von wegen im Wartezimmer, alle gucken verstohlen auf ihr Handy. Und ich bin 73 geboren und ich erinnere mich auch noch an Zeiten, also vor Smartphone-Zeiten. Auch da war im Wartezimmer nicht die große Kommunikation über die Themen, die uns alle beschäftigen. Auch da ist meistens geschwiegen worden oder man hat in Zeitungen geguckt. Und auch diesen Befund, dass die Gesellschaft auseinanderbrechen würde aktuell, das sehe ich eigentlich auch nicht. Mhm. Also es gibt sicher Extremerscheinungen an den Rändern, aber ich sehe eigentlich nicht, dass zu wenig kommuniziert wird.
Wenn Sie von sich erzählen, Sie haben gerade gesagt, auch glaube ich, dass Sie digitale Unterhaltung jetzt, die wird Ihnen zu pauschal irgendwie als schlecht abgestempelt. Wie verfahren Sie?
Wie ich mit digitalen Medien umgehe.
Ja, haben Sie da also tatsächlich das Gefühl, sich zu unterhalten oder empfinden Sie das manchmal auch eher als Störung in einer Unterhaltung? Wie geht es Ihnen im Alltag?
Also klar gibt es die Situation, wenn ich Leute treffe und habe eigentlich Lust, mich zu unterhalten und dann habe ich jetzt einen Gesprächspartner, der die ganze Zeit auf sein Handy guckt. Mhm. Klar finde ich das störend. Nur das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt jemals besser gewesen ist. Also klar ist jetzt das Handy, an dem kann man es festmachen, aber ich bin mir sicher, dass man auch vor 30 Jahren Gespräche haben konnte, wo der Gesprächspartner nicht auf einen konzentriert war.
Klagen Sie sowas ein in Ihrer Unterhaltung, wenn jemand nicht auf Sie konzentriert ist oder erleben Sie, dass das jemand zu Ihnen sagt, jetzt konzentriere dich doch mal auf mich, hör mir doch mal richtig zu. Also machen Sie das zum Thema in einer Unterhaltung beim Miteinanderreden?
Naja gut, ich selber gucke nicht dauernd auf mein Handy, von daher muss man mich da nicht ermahnen. Und sag mal, wenn ich jetzt was Wichtiges zu besprechen habe und habe das Gefühl, auf mich wird sich nicht eingelassen, dann fordere ich das auch ein.
Aber insgesamt?
Das muss man auch machen. Also in allen Diskursen, wo auch immer gesagt wird, die Leute hören einem nicht mehr zu. Also ich denke, da gibt es auch immer einmal die Ebene, manche Leute kommen in einen Diskurs rein, wo man sich jetzt schon über irgendwas verständigt hat, also einen Diskurs, der ein gewisses Niveau hat. Und dann muss man manchmal, kann man dann auch nicht erwarten, dass man mit so einer emotionalen Meinung direkt gehört wird und alle einem zuhören. Weil wenn ich irgendwo in den Kreis reinkomme bei Leuten, die sich seit mehreren Jahren mit irgendeinem Thema beschäftigen und haben eine gewisse Tiefe erlangt, dann kann ich jetzt auch nicht erwarten, oh, ich fühle das jetzt aber anders und jetzt müsst ihr mir bitte alle zuhören. Also ich finde, da ist auch mehr Selbstkritik gefragt.
Und sich selbst ein bisschen zurücknehmen, dann höre ich bei Ihnen raus, dass man da...
Ja, auch, und auch selber irgendwie erstmal selber an sich arbeiten. Also manchmal muss man sich manche Themen auch einarbeiten und dann bringt es nichts, ich komme jetzt in den Saal, weil es mir persönlich jetzt gerade irgendwo blöd geht und ja, nehmen dann die Leute in Geiselhaft und irgendwie, die müssen mir dann alle zuhören, bis ich mich ausgekotzt habe. Das finde ich dann halt auch schwierig. Also es war eben mal so ein Beispiel über, die Leute werden mit ihrer Biografie, werden die nicht richtig wahrgenommen. Also jetzt im Moment ist wieder so eine Diskussion darüber, dass die Leute aus dem Osten mit ihrer Biografie nicht ernst genommen werden. Und ich denke mir, war das denn jemals im Westen so? Also waren sind die Leute aus Schleswig-Holstein mit ihrer Biografie ernst genommen worden oder die Leute aus Bayern? Das war doch immer ein Ding, was man mit seiner Gruppe gemacht hat. Also warum soll der Staat oder die Gesellschaft, also ich fände es auch unangenehm, wenn jetzt dauernd Leute bei mir wären, die würden sagen, hören Sie mal, Herr Schmickler, wir möchten Sie jetzt mit Ihrer Biografie ernst nehmen. Dann würde ich sagen, lassen Sie, ja.
Da muss Frau Herrmann noch lachen vielleicht.
Würde ich sagen, lassen Sie mich in Ruhe damit.
Ja, aber es gibt ja eben welche, die da doch ernst genommen werden wollen und sich aus dem Grunde dann nicht gehört fühlen. Ich
also
glaube,
ich, Herr Lilien, Sie wollten... Ich würde da auch jetzt...
Wer soll das Bedürfnis erfüllen?
Ja,
ja, jetzt gute Frage.
Sollen 80 Millionen Leute sich jetzt so... Wer soll es tun? Ist die Forderung nicht ein bisschen abseitig? Mhm.
Ja. Ich glaube, dass die Bedingungen, unter denen wir uns zuhören oder nicht zuhören, sich verändert haben, Herr Schmickler. Also ich kann das ganz gut hören, was Sie da sagen, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir es nicht zu philosophisch und zu therapeutisch annehmen. Wir reden auch über soziale Realitäten. Und es gibt schon Menschen in diesem Land, ich rede mit solchen Menschen, berufsbedingt immer wieder, die sagen, meine Lebenslage, meine Schwierigkeiten kommen in den politischen Diskussionen, in dem, was hier Leitlinie in den öffentlichen Medien ist, in den Diskursen überhaupt nicht vor, obwohl ich seit Jahren versuche, damit ins Gespräch zu kommen. Das sind die Leute, die ich die Unerhörten nenne. Und wenn sich das auf die Dauer verschärft, dann kommt das explosionsartig raus und dann kommt es auch in Formen raus, wo wir sagen, die tun uns alle nicht gut, die sind auch für diese Demokratie nicht gut. Also das sollten wir jetzt nicht zu weich spülen, glaube ich. Es gibt schon handfeste Konflikte.
Aber kommt der Konflikt denn nicht, wenn ich jetzt denke, allein in den Medien, es gibt ja seit Jahrzehnten gibt's Berichte über Leute im sozialen Abseits, über Leute, die in einer veränderten Realität nicht klarkommen. Es gibt Berichte über schlecht bezahlte Leute, ob die bei Amazon arbeiten oder in irgendwelchen Großfleischereien. Es gibt irgendwie Berichte, wie ist es in der dritten Welt, wenn man das heute noch so sagen darf. Mhm. Welche theologische Diskurse, wo sich Leute in ihrem Glauben nicht ernst genommen fühlen. Oder. Ich sehe gar nicht, dass die Themen nicht da sind.
Ja, aber es ändert sich nichts. Ja, das ist ja, der Punkt. Das, also wenn Sie die ganze Zeit sagen, es wird mal ganz schön über mich berichtet, also wir haben ja vorhin über Familien geredet, also wenn meine Kinder das Gefühl haben, es wird über sie geredet und über sie berichtet, ich sage das mal so, aber das, was ihr Anliegen ist, wird nicht wirklich wahrgenommen und da verändert sich nichts im Sinne ihres Anliegens, dann haben wir richtig Zoff in der Bude und zu Recht. Und wenn wir das jetzt mal aufs Politische übertragen, gibt es... würde ich mal sagen, schon große Gruppen in der Bevölkerung, die sagen, meine Anliegen und meine Fragen werden hier nicht mehr verhandelt.
Also beim Miteinanderreden geht es ja auch darum, sich nicht nur also zuzuhören oder gehört zu werden, sondern vielleicht dann im zweiten Schritt auch aufeinander einzugehen und vielleicht auch einen Streit auszuhalten. Ich glaube, über Streit aushalten sollten wir hier auch sprechen, aber Streit aushalten nicht im sich gegenseitig niederbrüllen, sondern tatsächlich eben auch eine andere Meinung akzeptieren. Herr Schmickler, danke schön für auf jeden Fall Ihren etwas anderen Blick auf dieses Thema. Vielen Dank für Ihren Anruf hier.
Danke auch.
Aber ich fand den Blickwinkel gar nicht so unspannend.
Ja,
also
natürlich
wir haben ja hier selber jetzt vor allen Dingen eher im zwischenmenschlich privaten Bereich über Kommunikationsmöglichkeiten bisher gesprochen. Und da hat er ja, finde ich, in der Tat recht, dass man nicht für jedes Thema, das einen menschlich selbst bewegt, immer gleich die ganze Republik um eine Einladung zum Maisberger bitten muss. Ne? Das ist ja schon richtig. Aber ich finde dann diese Ergänzung von Ihnen, Herr Lilje, zu sagen, es ändert sich nichts. Interessant, und würde gerne einen Aspekt mal beifügen, der vielleicht nicht immer so präsent ist. Wir haben ja die Situation, dass politisch gesehen und auch in der öffentlichen Meinung der Osten jetzt ein bisschen schräg daherkommt innerdeutsch. Ein bisschen sich wehrt oder auch sich lautstark äußert, zum Teil auch unverschämt in gewisser Weise. Vielleicht ist da auch, sind die Manieren erschöpft. Ne? Das haben wir, die Situation. Ich habe Folgendes erlebt, weil ich oft versuche, mich dazwischen die Fronten zu stellen und zu vermitteln. Ich habe Folgendes erlebt. Wenn sich hier im Osten zum Beispiel Leute artikulieren und sagen, für sein Geld muss man arbeiten gehen, das kriegt man nicht einfach so umsonst, da muss man gefälligst auch arbeiten wollen und so. Ne? Da kommen so solche Sätze zum Beispiel, dann spiegelt das eine Lebenserfahrung wider, die hier seit den 90er Jahren eben sehr stark nochmal verdichtet worden ist. Und dann kommt politisch die Szenerie, naja, aber wir wollen ja auch einen Sozialstaat haben und bedingungslos die Leute auch versorgen, und solche Sachen kommen dann als Gegenmeinung politisch, ne? Und die kommen von den Leuten, die vielleicht oder auch ihre Eltern in den 70er, 80er oder 90er Jahren in Westdeutschland eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft, sehr konservative Leute vielleicht, wo nur der Mann verdient oder so, sich selber als politischen Gegner ausgesucht hatten. Und jetzt kommen ihnen Meinungen entgegen, die klingen so ähnlich wie die, die sie selber oder ihre Eltern mal früher in der Diskussion hatten, und denken, das Thema ist abgefrühstückt. Was kommt denn das da jetzt wieder auf? Und dann werden hier Leute in eine Schublade gesteckt, die Westdeutsche untereinander miteinander geschreinert haben. Das ist eine schwierige Situation, die ist ganz mühsam aufzulösen.
Und da sind wir eben genau bei den Dingen, die bei Gesprächen, bei Miteinanderreden wichtig sind, eben zu sehen, in welche Schublade stecke ich einen eigentlich immer. Ihre Erfahrungen möchten wir hören hier im Gespräch. Und dazu hat uns eine E-Mail aus Nordfriesland von Frau Tscher erreicht. Meiner Meinung nach, schreibt sie, hat sich die Gesprächskultur sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Auch persönlich erfahre sie immer, dass eine andere, gegenteilige Argumentation als lästig oder falsch empfunden wird und damit vollkommen abgewürgt oder ignoriert. Scheinharmonie, Gleichgültigkeit, Spaß, Ideologie stehen heute sehr oft an erster Stelle. Und Schwarz-Weiß-Denken. Miteinander reden, unser Thema hier mit Pfarrer Ulrich Lilje, Präsident der Diakonie in Deutschland, und Antje Hermenau, Unternehmerin und früher bei den Sächsischen Grünen, heute bei den Freien Wählern aktiv. Und jetzt am Telefon ist Rolf Adebar. Schönen guten Tag, Herr Adebar aus Heilbronn.
Schönen guten Morgen.
Was ist, bewegt Sie bei dem Thema Miteinander reden?
Ich wollte nur dazu sagen, erstens sehr, sehr schön Ihre Sendung, aber besonders wichtig fand ich den Hinweis mit den Räumen schaffen. Dazu würde ich ganz gerne ein eigenes Erlebnis auch beschreiben. Zum einen, meine Frau und ich, wir reden abends sehr viel, wir nehmen uns die Zeit, und ich muss dabei erst sagen, dass das eine sehr entspannende, eine sehr befreiende Zeit ist, in der man auch die Meinung des anderen und das Erlebte sich dann einfach auch zu Gemüte führt und miteinander bespricht. Aber besonders gelernt habe ich, als ich vor Jahren in der Kur war, und das war eine Kur, die musste ich aufgrund von, oder habe ich gemacht, um mich da besser erholen zu können im mentalen Bereich, habe dann meiner Frau gesagt, bitte lass mal das Handy aus, oder beziehungsweise ich lasse es aus, ruf mich nicht an, wir möchten einfach mal anders kommunizieren. Und dann haben wir angefangen, uns einen Brief zu schreiben jeden Tag, und das fiel mir am Anfang sehr schwer, und habe ich gedacht, wieso fällt mir das eigentlich so schwer, wir haben uns ja früher immer Briefe geschrieben. Und dann habe ich diesen Brief geschrieben, habe gemerkt, sich immer wieder neu zu formulieren und ausdrücken zu wollen, das, was man eigentlich ja denkt, man kann das ohne Probleme, ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich das, da haben wir das praktiziert, und nach ein paar Tagen lief das ganz locker und leicht von der Hand. Und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder diese alltäglichen Dinge, die man vielleicht sonst einfach verschweigt, in dem Fall auch wirklich auch sagen. Daraufhin hat sich das bei uns zu Hause insofern verändert, als dass das, was ich am Anfang gesagt habe, auch immer wieder mal Tagesordnung war. Wir haben gesprochen. Und wichtig war in dem Zusammenhang halt auch, dass meine Frau mir da immer wieder auch gezeigt hat, wo ich sag mal, kommunikative Schwächen habe, also wo ich selber gar nicht gemerkt habe, auch aus früheren Erlebnissen immer gemeint habe, der Lautere gewinnt oder da gab es ja immer solche Mechanismen, die man angewendet hat, um in einer Diskussion besser oder klarer voranzukommen und hat den anderen dann quasi, ich sag mal, totgeredet, ja. Das hat sie dann sehr feinfühlig und gut korrigiert. Ich habe das natürlich in dem Fall auch versucht zu ändern und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir eine sehr gute Kommunikation miteinander gefunden haben. Und für mich hat es die Welt der Kommunikation deutlich erweitert. Ich habe das dann in unterschiedlichen Bereichen angewendet. Zum Beispiel, ich mache sehr gerne Weinverkostungen bei uns zu Hause. Da gibt es dann auch immer Leute, die mit diesem Thema nicht so bewandert sind. Und ich habe gemerkt, man muss, wenn man von den Menschen was erfahren will, ihnen auch erstmal die Öffnung lassen. Und nicht so nach dem Motto, der Einäugige ist König. Ich weiß am meisten über das Thema Bescheid. Sag den anderen jetzt mal, was sie hier zu schmecken haben. Im Gegenteil wird's draus. Man muss nachfragen und sagen, was merkst du denn, was spürst du denn? Und am Anfang ist da sehr viel Verhaltenes da. Man traut sich nicht richtig. Man könnte ja was Falsches sagen. Die Angst, was Falsches zu sagen, ist da auch sehr, sehr stark ausgebreitet.
Die muss man natürlich den Leuten auch nehmen, die Angst, was Falsches sagen zu können. Aber das ist interessant. Also Räume schaffen und üben kommt immer wieder hier vor, oder?
Das ist absolut mein Punkt. Und ja, das Üben kann man nur zu Hause, weil da hat man eine vertraute Umgebung. Und wenn Sie das gelernt haben oder wenn Sie so auch Ihre eigenen, ich sag's mal, Defizite im Kommunizieren. Wir haben vorhin öfters gehört, unterbrechen. Das kann ich nur bestätigen. Es wird, die Leute haben keine Geduld mehr, einen längeren Gedanken sich anzuhören, weil sie bereits am Ansatz schon glauben zu wissen, was der Gegenüber sagen will. Und dann wird schon unterbrochen und sie kommen überhaupt nicht zu dem Punkt. Und das ist teilweise sehr, sehr mühselig, sehr ermüdend, in einer Diskussion da, ich sag mal, am Thema dran zu bleiben. Weil es sie dann selbst letztendlich irgendwann auch ermüdet, weil sie sagen, ich renne hier nur gegen Windmühlen an oder gegen Widerstände. Und für mich, wie gesagt, war das eigentliche, wirklich augenöffnende, diese Situation, die ich Ihnen am Anfang beschrieben habe.
Dankeschön, Herr Adebar. Wir würden gerne kurz darauf reagieren oder eingehen, merke ich an Herrn Lilie, der mir hier gegenüber sitzt.
Ja, Herr Adebar, Sie haben ja was Schönes gesagt. Sie haben über die Räume gesprochen, aber Sie haben noch was anderes beschrieben. Sie haben nämlich beschrieben, wie Sie selbst Ihre Meinung und Ihre Einstellung zu etwas verändert haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Moment, über das wir privat, aber nicht nur privatisierend, auch öffentlich reden müssen. Wollen wir eigentlich unsere eigene Meinung verändern? Sind wir bereit, unseren Standpunkt durch das, was ich höre oder von anderen lerne, wirklich in Frage stellen zu lassen und zu verändern? Das ist ja das Schöne an der Erfahrung, die Sie gemacht haben. Und ich glaube, das gehört zu den schönsten Erfahrungen, dass man in einem Dialog erweitert seine eigene Einstellung und sich verändert und seine eigenen Argumente korrigiert. Und ich glaube, das gilt es zu lernen. Das ist ja fast verpönt heute, dass man sozusagen sich selbst nicht treu bleibt. Dann hat man ja fast verloren. Und ich glaube, Entschuldigung, Frau Meiner, die Formate, die wir heute erleben in den Talkshows und so, da hat ja jeder seine Rolle. Ja, da gibt's ein Dornröschen, ein Kasperle und Krokodil und die spielen sozusagen ihre Rolle wie im Kasperle-Theater durch. Das ist eine Aufführung, aber das ist eigentlich kein echter Dialog mehr.
Es fehlt an Debattenkultur.
So ist
Wenn ich mit den britischen Kollegen arbeite, haben die eine ganz andere Debattenkultur. Man sagt sich in der Sache sehr deutlich Bescheid, schließt mit einem Witz ab und lässt dem Gegenüber die Möglichkeit eines Rückzugs mit erhobenem Haupt.
Und ich schließe jetzt kurz vor den Nachrichten hier nochmal mit dem Hinweis ab auf die Telefonnummer 0800 2254 2254, um mit uns über das Miteinander reden zu kommunizieren. Hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Miteinander reden und sich gegenseitig akzeptieren.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Im Gespräch, übers Miteinander reden. Wie gelingt es uns wieder, uns miteinander zu unterhalten, uns gegenseitig zuzuhören und vielleicht mit Respekt für Andersdenkenden das Ganze auch noch. Unser Gespräch hier heute mit Antje Hermenau, früher sächsische Grüne, heute bei den Freien Wählern, Unternehmerin, Politikberaterin. Sie ist aus Dresden zugeschaltet und Ulrich Lilie, Pfarrer und seit 2014 Präsident der Diakonie in Deutschland hier bei mir in Berlin. Wir haben vor den Nachrichten viel darüber gehört, dass Räume geschaffen werden müssen, um Andersdenkende überhaupt treffen zu können, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und sehr wichtig, dass privat eingeübt werden kann und muss, was in der Gesellschaft nötig ist oder uns zu sein scheint. Nämlich, das war ein Gedanke, Frau Hermenau, den Sie gerade noch aufgebaut hatten, die Debattenkultur. Das war Ihnen doch nochmal ein Thema, was Sie nochmal betonen möchten.
Ja, in der Tat. Sehen Sie, ich arbeite sehr viel mit Briten zusammen, das schon seit vielen Jahren, ja fast Jahrzehnten. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, wenn es mal jetzt über den zwischenmenschlichen Bereich hinausgeht und man hat eine Debatte in der Gruppe über politische Themen oder Forschungsthemen, andere, dass die Debattenkultur eine andere ist als hier bei uns in Deutschland. Sie besteht im Wesentlichen darin, dass man sehr klar an der Sache vorträgt, was man denkt und was man für Möglichkeiten und Implikationen sieht. Es aber einem Gegenüber, der oft auch im Prinzip in dem Gespräch oder in der Debatte als Gegner dann sozusagen wahrgenommen wird, mhm, und sich selber auch so präsentiert, immer die Möglichkeit lässt, mit einem guten Witz die Sache abzuschließen, sodass er da auch mit erhobenem Haupt wieder rausgehen kann. Das ist eine, wie ich finde, hervorragende Kultur. Man lügt sich nicht gegenseitig die Taschen voll, um eine Scheinharmonie herzustellen, wenn es um die Sache geht. Und auf der anderen Seite ist man aber respektvoll im Umgang mit dem Menschen. Denn eine Meinung ist ja noch nicht der ganze Mensch. Das ist sehr schön.
Das ist schön. Das ist diese schöne britische, in der Idee der britischen Demokratie tief verwurzelten Debattenkultur gibt. Aber natürlich erleben wir ja gerade die ganze Brexit-Diskussion, die ein Beispiel für einen Populismus ist, der unerträglich ist, Frau Hermenau.
Also in den Medien.
In den Medien, in der politischen Auseinandersetzung. Und wir reden jetzt ja nicht nur über Debatten, die wir in Theatern und oder in der Familie führen, sondern wir reden jetzt wirklich auch über die politischen Debatten. Wir haben gerade die Nachrichten gehört, Gelbwesten, Totalitarismus, Leute, die fliehen müssen, Klimawandel. Also wir reden natürlich auch von einer Folie, wo die Leute sehr sind und wo es wirklich um Interessen geht. Und ich glaube, darüber müssten wir jetzt auch reden.
In der Tat.
Ja. Ich möchte gerne eine E-Mail vorlesen, die Holger Piel uns aus Gütersloh geschrieben hat. Da geht es nämlich auch um Politik und zwar um die unterste Zelle der Politik eigentlich. Ich merke hier in Gütersloh, schreibt er, wie sich die Kommunalpolitiker immer mehr hinter verschlossene Türen im Ratssaal zurückziehen und Entscheidungen am Bürger vorbeitreffen. Also offenbar nicht mehr gesprochen wird. Man hat auf der Besucherempore im Ratssaal sogar ein großes Hinweisschild aufgehängt, das Wortmeldungen von Bürgern untersagt. Kritische E-Mails bleiben unbeantwortet und Bürgeranträge werden vertagt. Miteinander reden, schreibt er, heißt für mich gelebte Transparenz und Demokratie zum Mitmachen. Hier in Gütersloh sitzen viele Ratsmitglieder seit über 20 Jahren im Rat und werden immer unmotivierter sein, die Idee dann die Amtszeiten zu begrenzen. Aber bleiben wir mal bei der Kommunikation. Also gerade Politik immer wieder mit Zwischenrufen, Frau Hermenau, ist natürlich auch schwierig dann zu machen, oder?
Naja, aber das ist ja auch der bildlichen und verbalen Übertragung von politischen Debatten geschuldet. Sehen Sie, im Ausschuss eines Parlamentes wird viel ruhiger und entspannter geredet und die Leute diskutieren auch die Themen deutlich gründlicher. Im Allgemeinen ist das jedenfalls so. Während im Plenum, das also dann vom Fernsehen oder vom Radio übertragen wird, mhm, die Debatten natürlich auch darauf hinauslaufen, dass jede Partei darstellen möchte, was sie so besonders macht und so außergewöhnlich und natürlich alle anderen zu Idioten erklärt. Am Ende ist das immer die Situation, jeder behauptet, der andere weiß nicht Bescheid und deswegen kommt dann immer sehr als Schlussfolgerung, sind die alle ein bisschen zu dumm für die Arbeit, die sie machen, egal ob Opposition oder ob Regierungsunterstützung. Und das ist ein Problem. Mhm. Diese gegenseitigen Diffamierungen, wenn man eine Meinung nicht teilt und dieses Bedürfnis, sich als der darzustellen, der erfolgreich ist, der Recht hat, der besonders Recht hat oder alleine Recht hat, das ist eine schwierige Situation und medial überträgt sich dann das.
Jetzt möchte ich gerne Marlies Kind aus Trier, hat sie uns angerufen, rannehmen. Frau Kind, haben Sie noch abgewartet? Sind Sie noch bei uns in der Leitung?
Ich bin noch in der Leitung, ja.
Sie möchten zum Thema Miteinander reden etwas beitragen.
Ja, erstmal Dankeschön für die Sendung, vor allen Dingen an die Dame, die aus Dresden kommt, die Frau Antje Hermenau.
Frau Hermenau,
ja. Ich höre zum Beispiel diesen sächsischen Dialekt sehr gerne.
Danke.
Manche Leute mögen das absolut nicht. So, und zum anderen auch dieser Herrn Ulrich Lilie, so ist der Name, ne?
Ja.
Danke ich auch für seine erste Ansage, wie er beruflich oder aufgrund dessen, dass er in einem Krankenhaus tätig war. Und das hat was mit dem, nicht nur mit dem Wort, wo ich streite mich gerne oder ich bemühe mich, streiten machen andere Leute, zu diesem Wort zuhören. Hm. Für mich ist also die Vorsilbe zu. Anhören wäre angebrachter, meiner Meinung nach. Auch eine gewisse Zeit, den anderen zu bitten, ist es dir möglich, mich anzuhören? Können wir eine Zeit vereinbaren? Und das ist zum Beispiel in Krankenhäusern, er hat es ja erwähnt, kaum möglich. Erstmal können viele Leute, weil sie stark krank sind, sonst wären sie ja nicht im Krankenhaus, die können gar nicht mehr hören. Erstmal, weil jemand über ihnen steht und die liegen ja meistens.
Dass gar nicht die Situation richtig geschaffen wird.
Ja. Gerade mit Kranken und auch jugendlichen Leuten, die ja so überfordert werden durch das frühe Aufstehen und dann wird von ihnen verlangt und das wird noch zensiert, ob sie aufmerksam zugehört haben oder ihre gemachten Noten dann das zum Ausdruck bringen, die sind so überfordert. Es gibt so viele geschädigte junge Menschen, die ihr Wort ja gar nicht aufmachen können. Dann müssen sie in der nächsten 5 Minuten Pause schon wieder in einen anderen Raum. Das Wort Räumlichkeit wurde sehr oft jetzt von anderen, die angerufen haben, erwähnt. Wo gibt es denn noch heute diesen Raum?
Also ein Plädoyer dafür, mehr Räume zu schaffen und sich aufeinander einzulassen. Frau Kind, danke schön für Ihren Anruf.
Ja.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Jetzt begrüße ich Ralf Karkowski am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Mir ist es wichtig zu gucken, worüber wir eigentlich sprechen. Wir können zwar sagen, wir haben eine bestimmte Form, wir hören uns zu oder wir lassen uns ausreden. Das wird ja von einigen Menschen einfach ignoriert, wird gebrochen, absichtlich teilweise auch gebrochen, um eine Aufmerksamkeit zu erreichen, um vielleicht scheinbar ein Tabu zu brechen. Und das heißt, wir kommen mit diesen Mitteln aus meiner Sicht, jetzt gerade in öffentlichen Diskussionen, zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio, weiter, um wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen, weil es eben einfach Leute gibt, die überhaupt nicht bereit sind, eigentlich ins Gespräch zu gehen.
Haben Sie eine Idee, wie man das verändern kann?
Ja, indem man nachfragt, was der andere meint und indem man wiedergibt, was man gehört hat und versucht, das zu klären. Also indem man aktiv zuhört, das ist eine Möglichkeit. Und die nächste Möglichkeit ist, dass man eine Haltung gewinnt, die auch klar ist und wo man auch sagen kann, ich bin nicht einverstanden, mit dir darüber zu sprechen.
Also da kommen Sie auf das zurück, was Sie am Anfang sagten, nämlich die Inhalte. Über was reden wir eigentlich? Wenn ich das richtig rausgehört habe, gibt es bei Ihnen Grenzen dessen, absolut, was Sie hören wollen.
Nicht was ich hören möchte, sondern worüber ich diskutieren möchte.
Okay.
Also ich möchte nicht darüber diskutieren, ob die Erde rund ist oder flach. Das ist für mich kein Diskussionsthema, sondern die Erde, also über das, was wir als Common Sense, worauf wir uns verständigt haben, als humane Gesellschaft, darüber möchte ich nicht diskutieren.
Wie gehen Sie aus solchen Gesprächen dann raus, wenn ein Punkt erreicht wird, wo jemand etwas sagt, was Sie wahrnehmen, aber dann eben, wo Sie nicht drüber diskutieren wollen, das sagen Sie dann auch so?
Richtig, dass ich darüber nicht diskutieren möchte und ich bin allerdings neugierig, was bewegt denn eigentlich mein Gegenüber dazu, sich damit zu beschäftigen in dieser Art? Also warum sagt mein Gegenüber vielleicht, das ist doch egal, ob jemand im Mittelmeer ertrinkt oder nicht. Wie kann er dazu kommen, an dieser Stelle sein Mitgefühl auszublenden?
Herr Karkowski spricht hier ein Thema an, was auch in einer E-Mail aus Leipzig besprochen wird. Dirk aus Leipzig schreibt nämlich, Zuhören auch bei schwierigem Verstehen des Anliegens vom Gegenüber ist möglich. Aber dann schreibt er auch, aber es wird schwierig oder gar unmöglich, wenn unverhandelbare Moralvorstellungen wie die Gleichheit aller Menschen oder solidarisches Handeln von dem Gegenüber in Abrede gestellt werden. Wie soll ich mich in diese Position reinversetzen im aktuellen politischen Diskurs? Fällt mir keine Lösung dazu ein. Und Ihnen, vielleicht gehen wir die Frage mal so ein bisschen weiter, gerade dieses, wo sind Grenzen vielleicht auch oder was macht man mit Dingen, die man eben, die man für unverhandelbar hält, Frau Hermenau?
Das ist eine komplizierte Frage. Also selbst bei Glaubensfragen geht das schon los, ne? Was ist da verhandelbar oder nicht verhandelbar? Aus meiner Sicht ist der erste Schritt immer der, und über den war jetzt eigentlich auch Einigkeit, sowohl bei dem Fax als auch bei Herrn Karkowski zu hören. Man hört zu. Die Frage ist, wie lange und mit welchem Zweck, wenn man etwas mit sich selber kaum vereinbaren kann oder gar nicht sich wiederfindet. Da der Stau der Gefühle sozusagen ziemlich groß ist, zumindest hier in Ostdeutschland erlebe ich das so, scheint es mir wirklich wesentlich zu sein, vor allen Dingen viel Luft aus dem Kessel zu lassen, viel Dampf aus dem Kessel zu lassen. Deswegen ist Zuhören hier auch wirklich wesentlich, selbst wenn die Meinung sich sehr von der eigenen unterscheidet. Dass man am Ende abbindet und sagt, ich habe eine völlig andere Meinung, die kann ich dir mit drei Gründen begründen, das war das Gespräch. Jetzt, meine Meinung werde ich jetzt nicht mehr ändern, auch nachdem ich dir zugehört habe. Das kann man, finde ich, immer machen. Das ist eine menschliche Freiheit, die einem zusteht. Sie ist, wenn man zugehört hatte, im Nachhinein auch viel besser annehmbar für andere, aus meiner Sicht.
Wenn man tatsächlich signalisiert hat, oder wenn man
mit einer, genau. Man hat zugelassen, seine Meinung in Frage stellen zu lassen, man wurde nicht überzeugt und dann ist das Gespräch inhaltlich auch erschöpft. Dann kann man es nicht ändern. Und das finde ich dann auch völlig legitim und in Ordnung.
Und so ist Ihre Erfahrung auch, dass Sie damit, also Sie, ja, Sie reden ja, ja eben genau in solchen also
diese,
Runden.
Diese Buchlesung, von der Sie gesprochen haben, ne? 2016 war das, oder 2015, ich weiß gar nicht mehr genau, 2016. Und da hatte die AfD, der Kreisverband, eingeladen. Es waren ganz viele Bürger da, 2, 3 AfD-Mitglieder, ein paar von der Partei Die Linke, die sind auch gekommen, und dann so 6, 7 Journalisten bundesweit. Das hat ja große Aufmerksamkeit erregt. Im Prinzip bestanden die ganzen 3 Stunden darin, dass ich mal meine Meinung vortrug. Ich las aus dem Buch. Dann gab es eine Diskussion zu einzelnen Themen, wo die Leute sich angesprochen gefühlt haben. Wir haben sehr unterschiedliche Lebenshaltungen wiedergefunden. Und die Frage war am Ende öfter mal, schließen die sich gegenseitig aus oder können wir die beide nebeneinander her gut ertragen? Mhm. Und ich glaube, dass unser Ertragungslimit viel zu empfindlich ist. Wir sind dadurch, dass man eben selber denkt, die Haltung, die man selber gefunden hat, die man ausdiskutiert hat, ist die richtige, möchte man das auch unbeschädigt lassen und nicht in Frage gestellt wissen. Ich glaube, dass andere, die anders leben, nicht immer automatisch alles in Frage stellen. Die kämpfen nur um dasselbe Recht, das man für sich selbst in Anspruch nimmt. Es wäre wirklich einfacher, wenn man andere Lebensentwürfe nicht immer als eine Art Bedrohung für den eigenen empfinden würde.
Herr Lille, da nicken Sie?
Ja, da nicke ich. In den öffentlichen Diskursen wird ja im Moment wirklich sehr schnell zuerst mal gesagt, also mit wem reden wir nicht? Und diese Grenze wird als erstes gezogen. Und ich glaube, das ist auch schwierig. Ich erinnere mich an Debatten, die wir zu Hause geführt haben, wenn es um die ganze Zeit des Nationalsozialismus ging. Auch ähnliche, sehr tiefe emotionale Debatten über Schuld und moralische Korrektnis. Ich habe in den Debatten gelernt, dass man sich wirklich tief streiten kann, sehr weit auseinandersetzen kann und dass es dann auch Berührungen gibt, obwohl man völlig unterschiedlicher Meinung ist. Das sind, glaube ich, wichtige Momente in solchen Debatten und die sollten wir uns gönnen und nicht zuerst sagen, die Grenzen, natürlich gibt es Grenzen. Also Menschen, die wirklich sich dadurch definieren, dass sie menschenfeindlich sind, die kann man nicht in Debatten einbinden. Da braucht man dann, glaube ich, erstmal die Polizei. Aber ich bin da ganz bei Frau Hermenau zu sagen, wir müssen uns, glaube ich, auch gegenseitig mehr zumuten.
Und bei Herrn Karkowski, der das durchaus auch gesagt hat. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Karkowski. Hier in der Sendung im Gespräch über das Miteinander reden. Eine E-Mail hat uns erreicht von Ingeborg Kellner aus Berlin. Die schreibt, miteinander reden lernen die Kinder hoffentlich bereits in der Familie mit den Eltern, Großeltern und Geschwistern. Leider habe ich, schreibt sie, es nicht wirklich gelernt. Bei uns wurde eher geschwiegen. Da war die Angst, was Falsches zu sagen. Da war diesbezüglich nicht genug Vertrauen. Diese Einstellung sollte sich ändern und geübt werden, schreibt sie. Dazu passt vielleicht ganz gut auch der Anruf von Anke Jahn, Frau Jahn aus Erfurt. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen an Sie.
Ich glaube, Sie können erzählen, wie Sie ja, Reden und Zuhören gelernt haben.
Ja, das, ich bin Mutter von 3 Kindern, die sind inzwischen schon groß. Und meine berufliche Tätigkeit ist, mit behinderten Kindern zu arbeiten. Und im Moment arbeite ich in einer Schule und meine Aufgabe ist unter anderem, mit einem geistig behinderten Kind, das mit im Unterricht sitzt, den Unterrichtsstoff zum Teil so runterzubrechen, dass er das partizipiert, was da vermittelt wird. Und das ist so, sozusagen, habe ich den Auftrag, den Bildungsauftrag des Landes an ihn zu vermitteln. Mhm. Und da nehme ich mir immer mal was vor und denke, heute machen wir das und das. Und eines Tages sagte der Junge, ich bekomme davon, ich habe Kopfschmerzen, Frau Jahn. Und ich sage, ach so, ja, gut, trink einen Schluck und dann rechne weiter. Und dann hat er mich wieder angeschaut und hat gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Und es dauerte wirklich eine Weile, bis ich merkte, diese Aufgaben bereiten ihm Kopfschmerzen. Ich hatte nämlich nicht richtig zugehört. Ich hatte gedacht, er will sich irgendwie nur drücken. Und ich will damit sagen, wir müssen selbst absichtslos sein, um den anderen wirklich zu verstehen. Denn sonst gehe ich mit einer Voreinstellung an das, was derjenige sagt. Und ich bin gar nicht frei, wirklich zu realisieren, was gemeint ist. Mhm. Ja, dieser Junge, der lehrt mich sehr viel, weil er auch hartnäckig ist, wenn ich ihn nicht verstehe. Also es ist ein sehr, sehr schönes Gegenüber. Er spiegelt mir das ganz deutlich, wenn es nicht ankommt. Mhm. Und er hält mich auf und sagt, nein, das meine ich nicht. Und das ist ein ganz wunderbares Training mit ihm. Und das wollte ich sagen, also ja. Absichtslosigkeit ist für mich immer eine große Herausforderung, jeden Tag eben wieder. Ich habe ja Absichten, aber ich muss jederzeit bereit sein, sie zurückzustellen. Und ich wollte auch noch mal, vorhin hatten Sie eben so schön das Wort Andersdenkende. Und für mich ist eben derjenige, dieser Junge, wirklich ein Andersdenkender. Ich kann seine Denkstrukturen, ich kenne sie nicht. Und das bereitet mir sehr viel Freude, ja.
Dankeschön, Frau Jahn, für diesen, für diese Erlebnisse, die Sie auch schildern. Absichtsloses Zuhören, das fand ich jetzt ein sehr, sehr gutes Stichwort. Herr Glaubitz ist jetzt am Telefon aus Hasselberg. Schönen guten Tag, Herr Glaubitz.
Ja, schönen guten Morgen. Hat sich das Warten doch gelohnt?
Ja, natürlich. Lohnt sich immer Warten.
Was ich bringen möchte, ist nämlich das Stichwort Zuhören. Mhm. Und zwar, ich selbst habe mein Berufsleben in Berlin verbracht und wohne jetzt in Sachsen-Anhalt in Havelberg seit über einem Jahr. Und meine Frau hat sich weitergebildet und ist Zuhörerin. Das heißt, sie ist eigentlich Mediatorin. Und ich bin ich heruntergefahren, gerade weil ich hier auf dem Land lebe. Und meine Frau, die schafft das fantastisch, was ich mein ganzes Leben nicht gekonnt hatte, so richtig intensiv zuhören und nichts zu sagen. Und am Anfang wurde hier gesagt, wir haben ja gar keinen Bedarf auf dem Dorf, hier streiten sich die Leute nicht und das braucht man nicht und wie wollen sie denn davon leben und so weiter. Mittlerweile ist es genau umgedreht. Es läuft hier alles wesentlich extremer und schneller und besser, sodass man davon leben kann. Und die Mediatorin, das ist ja eine Person, also meine Frau, die Leute dazu bringt, wieder miteinander sprechen zu können oder sogar dem anderen zuzuhören, ohne ihm dazwischen zu quatschen. Und ich bewundere das, wie sie das kann und könnte das, glaube ich, selbst niemals. Und das ist so ein Aspekt, den ich einfach mal in die Diskussion bringen möchte. Leute dazu zu bringen, miteinander wieder zu reden, nach Jahren, nach Konflikten, nach gerichtlichen Auseinandersetzungen und zuzuhören.
Dankeschön, Herr Glaubitz. Wird hier von Herrn Lidia auch gleich aufgenommen?
Ja, ich stimme sowohl Frau Jahn wie Herrn Glaubitz sehr zu, dass wir Orte brauchen, wo wir das einüben miteinander. Und ich glaube, das fängt eben ja in dem beruflichen Umfeld, in der Arbeit mit behinderten Menschen, zum Beispiel wie Frau Jahn, an. Aber das ist zum Beispiel eine Geschichte, die in den Kindertagesstätten und in den Schulen eingeübt wird. Dass unbedingt. Man sagt, also wir haben den nächsten Ausflug, wohin wollen wir denn fahren? Mhm. Lasst uns das mal miteinander diskutieren. Und je unterschiedlicher die Kinder da in einer Gruppe werden, und aus irgendwie 15 Nationen oder 20 Nationen kommen, früh zu lernen, wir verständigen uns, wir diskutieren, was unser gemeinsames Interesse ist, das fängt in der Kita an, geht in der Schule weiter und wenn Menschen das da einüben, dann sind sie vorbereitet auf das reale Leben, aber das muss man wirklich üben und ich glaube, unsere Bildungseinrichtungen, gerade die frühkindliche Bildung, sind wichtige Orte, wo wir das miteinander üben müssen.
Das wurde ja vorhin auch von der einen älteren Dame angemahnt, die ja sagte, irgendwie sie beobachtet bei ihren Enkeln oder bei jungen Menschen, dass sie eigentlich die Zeit in der Schule nicht haben, sich mal
zu äußern. Je unterschiedlicher wir werden, und das ist ja eine Folie, auf der wir hier sprechen, dieses Land wird immer diverser, umso dringender notwendiger ist, dass wir das einüben.
Frau Herrmann, ich höre, dass Sie zustimmen im Hintergrund.
Naja, ich fand es jetzt sehr spannend, dass jemand aus Berlin nach Sachsen-Anhalt auf ein Dorf gezogen ist.
Um runterzukommen eben. Ne?
Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, dass es nicht jedem Menschen in der Gesellschaft gegeben ist, ein geeigneter Mediator zu sein. Das ist auch eine Temperamentsfrage. Und es gibt Skills, also Fertigkeiten, die man lernen kann, Instrumente, Methoden. Aber es ist trotzdem nicht jeder dafür geeignet, so wie eben noch nicht jeder Techniker oder Ingenieur werden kann. Ne? Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, die Frage ist, haben wir genügend Menschen mit solchen Fertigkeiten, die das können? Ich habe selber letztes Jahr auf dem Sächsischen Pfarrertag der Evangelischen Kirche reden dürfen und habe da angemahnt, dass wir zu Zeiten des Umbruchs 89 ja sehr schnell zu den runden Tischen gekommen sind. Und logischerweise waren es meistens Pfarrer, die sehr schnell in der Lage waren, diese sehr konträren Diskussionen zu moderieren, weil sie einfach aus ihrer beruflichen Tätigkeit heraus die nötigen Fertigkeiten zur Moderation mitbrachten. Und wir haben hier zumindest im Osten wieder so eine Situation, wo ich mir nicht jetzt unbedingt runde Tische, aber so eine Art Situation wünsche, dass wieder mehr moderiert wird, weil die Meinungen jetzt doch sehr hart aufeinanderprallen. Da ist die Frage, einmal, was kann jeder selber lernen, kindische Bildung, Schule und so weiter, aber zum anderen auch, wo haben wir Leute, die das von der persönlichen Resilienz und von den Fertigkeiten, die sie gelernt haben, in die Hand nehmen können.
Frau Herrmann, ich stimme Ihnen total zu, dass wir das brauchen, aber ich glaube, wir brauchen das nicht nur im Osten, wir brauchen es auch in den Kommunen im Ruhrgebiet, wir brauchen es in den ländlichen Räumen, wo die Leute sagen, wir sind ja komplett abgehängt, keiner kümmert sich um uns Alte, keiner sorgt hier für eine medizinische Versorgung, hier fährt kein Bus mehr. Also es gibt, ich finde völlig gut und richtig, dass wir die Diskussion über das, was da sich im Osten gerade entwickelt, wirklich auch öffentlich führen, aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nämlich Diskussionen über den Osten führen.
Wir kriegen das immer gespiegelt, das ist unser Problem.
Ja, das weiß ich, das ist auch total okay. Bin auch gerne im Osten und nehme an solchen Diskussionen teil, aber ich nehme eben auch mal, dass die Leute, die in Schleswig-Holstein auf dem platten Land leben oder die eben in Duisburg wohnen und sagen, also hier wohnen inzwischen Leute aus 60 Nationen, keiner weiß, wie es weitergeht. Wir leben ja alle nebeneinander her und wenn es gut geht, hauen wir uns nicht auf die Mütze. Auch die Diskussion müssen wir führen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir all over Germany haben.
Ja, da hat ja auch gerade vorhin so ein Anrufer gesagt, so ein Mithörer. Ne? Also in der Kommunalpolitik haben wir hier den Eindruck, dass sich die im Rathaus einschließen und irgendwie wie bei der Papstwahl müssen wir dann warten, bis der weiße Rauch aufsteigt. Das ist natürlich nicht hilfreich. Also ich finde diese Beschwerde völlig in Ordnung.
Johannes Rau hat gesagt, ich finde, dieser Satz ist so richtig wie noch nie, die Kommune ist der Ernstfall der Demokratie.
In der Tat.
Und das muss man wieder da üben.
Jetzt hören wir Iris Schöning aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Schöning.
Ja, hallo. Jetzt habe ich gerade meine Brille abgesetzt. Hallo.
Schnell wieder aufsetzen.
Ja, ich wollte nämlich was anlesen sozusagen. Zwei Aspekte einbringen zu Ihrer Diskussion. Und zwar, ich rufe aus Hamburg an und da gibt es eine fantastische Einrichtung, das Seelsorge- und Beratungszentrum in der Hamburger Petrikirche in der City nahe des Rathauses. Die bieten jedes Jahr neu Gesprächsführungskurse an. Und das beginnt jetzt im Januar und das ist gegen Spende, kann man da mitmachen.
Und wer lernt und da was?
Jeder kann da hin. Jeder und jede. Und die passen sich an. Man kann sich entweder für ein Wochenende anmelden oder für einmal die Woche. Also jeder findet da irgendwie seinen Raum, egal wie er beruflich zeitlich unterwegs ist. Und ich lese mal eben was vor, hilfreich miteinander sprechen. Die Kurse führen in das personenzentrierte Gespräch nach Carl Rogers ein. Sie werden in mehreren Gruppen durchgeführt. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Telefonnummer nennen soll. Die werden dann überrannt. Ich mache es lieber nicht. Aber ich kann es nur empfehlen. Und es gibt ein gleichnamiges Buch von dem Psychologen Professor Friedemann Schulz von Thun, Hilfreich miteinander sprechen. Das sind drei Bände, da geht es um das Vier-Ohren-Modell und ich hatte das Vergnügen, mehrfach diese Vorlesung, diese fantastische Vorlesung zu hören, früher, als er noch im Amt war.
Also ich
das
höre,
war das, was ich sagen wollte. Ja.
Dankeschön für diese Aspekte. Ich höre daraus, man kann also Gesprächsführung und Zuhören durchaus lernen. Hier unser Gespräch über das Zuhören und miteinander reden.
Im Gespräch.
Und jetzt sind wir wieder im Gespräch zusammen mit Ulrich Lilje und Antje Hermenau und Ihnen, unseren Hörern und E-Mail-Schreibern, zum Beispiel Christa Tschech aus Leipzig, erzählt von einer Begebenheit per E-Mail, wo sie sich in der Nachbarschaft wegen Ruhestörung beschweren wollte bzw. ins Gespräch kommen wollte. Ich habe versucht, mit den Betreffenden am Morgen danach ein Gespräch zu suchen, später gemeinsam mit einer Mitbewohnerin, aber alles ohne Einsicht der Akteure. Grundsätzlich gehört zum Gespräch miteinander der Wille beider Seiten, das Gespräch als Menschen zu akzeptieren, einen beiderseitigen Konsens zu finden und sich nicht gegenseitig fertig machen zu wollen. Andy schrieb uns, es ist doch so, dass die Praxis der asozialen Medien genau dieses Miteinanderreden verhindern. Durch die Sekundengeschwindigkeit eines Mausklicks, eines WhatsApp-Eintrags, eines Tweets wird die Kommunikation ganz gezielt beschnitten. Das Prinzip ist es, das Miteinanderreden zu formatieren. Die Formate, also zum Beispiel auch Talkshows oder eben die neuen asozialen Medien, sagt er dazu, man muss sich das einmal vergegenwärtigen. Der Präsident der USA wäre ohne Twitter sprachlos, weil er nichts zu sagen hat. Und genau dies entspricht dem Format Twitter, Facebook und anderen. Das Miteinanderreden ist das Lebenselixier der gelebten Demokratie und genau dieses wird mit der Praxis der asozialen Medien zerstört. Die Meinung von Andy hat uns per E-Mail erreicht. Frau Hermenau, Sie müssen lachen, aber ich meine, das heißt ja dann auch in der E-Mail, also dass so alles reden oder eben nicht reden lassen, also dass bestimmte Formate gewählt werden, um vielleicht so ein Pseudogespräch zu führen.
Naja, die Gefahr besteht immer. Das absichtslose Zuhören, das wir heute so schön hatten, das hat einen ja menschlich sehr berührt, ist ja in der Politik nicht vorhanden. Das geht ja gar nicht, denn die Politik, da treffen sich ja Leute, die bestimmte Ziele umsetzen wollen. Die sind nicht absichtslos, das können sie gar nicht sein, also vom Auftrag her nicht. Ne? Und dann beginnt aber irgend so eine Grauzone, in der Leute, die vielleicht auch ein bisschen beredter sind als andere, die sich gut darstellen können oder die vielleicht über einen Twitter-Account verfügen, in der Lage, so zu tun, als gäbe es ein Gespräch. Aber es ändert sich nichts im Verhalten oder in den politischen Entscheidungen. Oder noch schlimmer, die Leute haben hinterher die Erfahrung, ich durfte das jetzt sagen, aber es findet keinerlei Berücksichtigung. Hat nicht jeder einzelne Bürger ein Recht darauf, dass seine Meinung von Politikern auch gleich adäquat umgesetzt wird? So einfach ist es nicht.
Na, wollte ich gerade sagen, es ja auch nicht sein. Aber der Frust
es ist
natürlich auch groß.
Inzwischen auch ein geübtes Instrument, Menschen, die mitdenken, und wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo nur die Mönche schreiben und lesen konnten, dass die in Gesprächsformate hineingelassen werden. Sie dürfen ihre Meinung bekunden. Es ändert aber nichts an den politischen Entscheidungen. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass natürlich innerhalb der Parteien straff organisiert wird, wie Meinungen und Mehrheiten gebildet werden.
Herr Lilje, würden Sie sagen, solche Gespräche sind dann sinnlos?
Also ich würde erstmal sagen, dass so Twitter-Geschichten von Herrn Trump, der will ja gar keinen Dialog. Der will mit Macht seine Position durchschalten. Ja. Und das erleben wir ja flächendeckend, dass manche das versuchen und damit kommt man ein Stück weit, aber man kommt natürlich nicht zu einer wirklichen Lösung von komplexen Problemen. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt absichtslos sein muss. Ich erinnere mich an eine heiße Diskussion über den radikalen Erlass, da war ich noch jung und rebellisch, auf dem Kirchentag Hans Koschnick, regierender Bürgermeister von Bremen, der sich 1,5 Stunden mit mir darüber diskutiert hat. Der war nicht absichtslos, aber der hat gesagt, ich verstehe deine Leidenschaft, ich will dir meinen Standpunkt vermitteln. Auch diese Bemühung, also sich gegenseitig zu verstehen, ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Und diese Dialoge zwischen Politik und Bürgern, die fehlen.
Also ja, die Ernsthaftigkeit.
Die Ernsthaftigkeit zu verstehen, vor Ort zu gehen, da wo es brodelt und stinkt, wie Herr Gabriel mal gesagt hat, da hinzugehen und sich auf die Wirklichkeit der Leute einzulassen, das ist ein wirkliches Defizit der Politik in der Bundesrepublik.
Ich würde gerne wieder Hörer mit zu uns in die Runde nehmen. Gabriele Lopez begrüße ich aus Thüringen, aus Mühlhausen. Frau Lopez, schönen guten Tag.
Ich habe eigentlich nur ganz kurz noch was dazu zu sagen. Und zwar geht es mir darum, dass in Gesprächen immer weniger, dass ich feststelle, dass die Leute immer weniger Emotionen ablesen können. Und zwar wenn die Jugend oder nein, auch die Älteren heute gewohnt sind, immer mit Handy oder so zu kommunizieren. Man schaut sich nicht mehr ins Gesicht, man liest nicht mehr Körpersprache ab und das führt dazu, dass eben wirklich in Gesprächen auch das einfach alles untergeht und ja, dann nachher selbst die Flirtkultur verloren geht, weil sich das Ganze reduziert auf bis mit mir gehen, ja, nein, vielleicht. Und dann eben diese Emotionen nicht mehr abgelesen werden im Gespräch, nicht mehr einbezogen werden. Und ein Gespräch besteht ja nicht aus Hören nur und man sendet ja viel mehr, wenn man mit jemandem anderen spricht. Und ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte.
Dankeschön, Frau Lopez. Dankeschön, Frau Lopez. Ja, genau, ein Bedauern darüber, dass bestimmte Dinge, die zu einem Gespräch tatsächlich dazugehören, eben doch immer mehr ausfallen eigentlich. Frau Koch-Cesien, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe ein einschneidendes und nachhaltiges Erlebnis mit meinem Sohn gehabt. Mhm. Da hat sich nämlich vor 16 Jahren die Freundin verabschiedet. Und mein Sohn ist einer, der nicht viel redet. Während die Freundin immer gesagt hat, mein Sohn muss sich ändern und der macht dies nicht und jenes nicht. Und er war natürlich, ihm ging es unheimlich schlecht dabei. Und dann habe ich gesagt, also er wohnt 600 Kilometer von mir weg. Dann habe ich gesagt, du, ich besuche dich. Wir putzen die Fenster und räumen die Küche auf. Und dann bin ich dahin gefahren und wir haben das dann auch gemacht, schweigend. Mhm. Und dann bin ich mit ihm, um Hannover herum gibt es ja sehr viel Wald, bin ich mit ihm 3 Stunden spazieren gegangen. Und dann haben wir auch erstmal gar nicht geredet. Und dann habe ich gesagt, wie war denn die Beziehung mit deiner Freundin? Und dann fing er so langsam an zu reden. Und dann hat er geredet. Dann sind wir wieder eine halbe Stunde gelaufen. Dann hat er immer mehr geredet. Und das hat mir so gut getan, dass ich mir gedacht habe, es hilft doch, wenn man einfach mal auch nicht so viel sagt als Mutter, sondern einfach mal zuhört. Und dieses Spazierengehen und dieses einfach mal auf mich wirken lassen, hat mich wahnsinnig bewegt. Und was ich noch sagen wollte, wenn ich ihn zum Essen zum Beispiel einlade, dann kann er ja auch nicht weglaufen. Also, aber mittlerweile ist es so, dass er war zu der Zeit, wo er in der Beziehung war, unheimlich aggressiv. Zu mir auch. Und mittlerweile hat sich das Verhältnis total geändert. Ich wollte nur sagen, diese Gesprächspartnerin bei Ihnen, die mit ihrem Sohn aufs Schiff gegangen ist, ja. Jeder hat ja nicht so viel Geld, aber es ist vielleicht auch eine Lösung, wenn man einfach mal in den Wald geht.
Na klar, in den Wald geht klar. Oder eben die Autotür zumacht, wie Frau Hermenhaus ja auch macht. Danke, ja, Frau genau. Koch-Cesien, Dankeschön. Ja. Ich habe das ein Thema, finde ich, zum Gespräch gehört, auch das Schweigen offenbar. Oder, Herr Lilie?
Ja, das Schweigen, also erstmal miteinander schweigen, aber auch dem anderen mal schweigen zuzuhören. Auch das haben wir ja wirklich verloren. Es gibt da ja auch schöne Übungen. Die Dame da aus Hamburg sagte ja, hat schon auf Herrn Thun von Schulz zurückführen, hat gesagt, da gibt es schöne Übungen. Zum Beispiel die, dass man sagt, ich höre mal 3 Minuten nur zu und halt das mal aus. Für viele von uns werden diese 3 Minuten sehr unerträglich lang. 3 Minuten nur mal zuzuhören.
Müssen Sie das manchmal üben, Frau Hermenau? 3 Minuten nur zuhören und nichts sagen? Oder fällt
Ihnen das brutal üben, ja. Mhm. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und bilde mir natürlich ein, ich bin gebildet und erfahren und weiß sehr viel und kann sehr viel. Und dann ist es sehr schwer, diese Tugend einzuüben, aber sie ist notwendig.
Also üben, üben, üben im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema und immer wieder kommen wir darauf zurück, das Sprechen und das Zuhören muss geübt werden. Und da habe ich jetzt Stefan Jankowski am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Jankowski. Janikowski, so, jetzt habe ich den Namen noch falsch gesagt.
Ja, genau, ich bin gerade dran.
Sie sind dran, da müssen Sie jetzt auch ans Telefon gehen, wunderbar.
Genau. Soll ich das Radio ausschalten? Oder?
Wenn Sie das jetzt schnell machen würden, denn jetzt sind Sie dran, genau.
Okay, genau. Gut, also ich denke mir Kommunikation, also ich erlebe auch, dass Kommunikation oft nicht nur über Worte läuft, sondern auch im Augenkontakt. Mhm. Und dass da nicht viele Worte gesprochen werden müssen. Ich habe das einmal so ein Erlebnis gehabt in einer Bahn, in der Stadtbahn in Stuttgart. Ich kam von der Arbeit und da waren wir so schräg gegenüber, auf der anderen Seite von der Bahn, paar Jugendliche gesessen, ich vermute aus dem arabischen Raum, und einer sagte auf einmal: Scheiß Juden. In dem Moment habe ich ihn richtig angeschaut. Der Blick von ihm ging auf einmal auch zu mir zurück. Und dann sagte er: Entschuldigung. Und es war ganz ruhig in der Bahn. Und ich habe gemerkt, er hat mich angeschaut. Ich habe ihn angeschaut. Und ich habe, also, ja, da war etwas Gemeinsames.
Also Kommunikation ohne Worte?
Kommunikation, ja. Ich war beeindruckt.
Ja.
Ich war wirklich beeindruckt. Und ich habe gemerkt, der ganze Raum war beeindruckt. Mhm. Und das Zweite ist, was ich auch noch sagen will, ich war früher in München viel. Die Kneipe kann ich ruhig sagen, Schwabinger 7. Es war eine Kneipe, ganz eng, es wurde viel geraucht. Das ist auch ein Thema, weil die ganzen Kneipen, wo man rauchen durfte, in Bayern verschwunden sind. Kommunikation fehlt, vollkommen oft inzwischen. Man ist dort mit Leuten zusammengekommen, die haben CSU gewählt, die anderen SPD, ich war eher so ein richtiger Räuber, die haben diskutiert. Wissen Sie, ich habe nicht viel Geld gehabt, aber nachher war am Abend eine halbe Schachtel Zigaretten ausgeraucht, ein Bier getrunken und wir haben uns wieder getroffen, wieder miteinander diskutiert. Wir haben Partys miteinander gemacht.
Also ja. Da geht es wieder um die Räume.
Kinder, egal, ob das die Frau Doktorin war, ja, über in der Landwirtschaft, das war scheißegal. Man hat sich super verstanden, ja. Auch man hat Meinungen ausgetauscht. Wir haben uns die Köpfe heiß diskutiert.
Ja, aber Herr Janikowski, warum gehen Sie denn jetzt nicht mehr in eine Kneipe und reden da weiter? Die Kneipen gibt's doch noch. Kann auch nicht nur am Rauchen liegen.
Hat aufgehört zu rauchen.
Auch Kneipen, wo man auch rauchen kann. Und erstaunlicherweise ist wirklich so, die Atmosphäre ist dort offener. Natürlich ist es auch so, man trifft ja nicht gleich mit der gleichen. Also diese ganzen Kneipen, wo nur Ökos sind, das ist mir inzwischen, da gehe ich gar nicht rein. Da hört man sein eigenes Echo nur. Sondern das mache ich schon. Und ich habe einen Café hier in Stuttgart, wo man auch noch alle Leute trifft. Und wo ich auch verschiedene Meinungen höre.
Ja. Herr Janikowski, Dankeschön. Also auf jeden Fall ein Plädoyer für die Kneipe und ich behaupte einfach mal, es geht auch das Reden auch ohne Zigarette.
Aber die Kneipe ist ein toller Ort, aber natürlich müssen wir jetzt mal gucken, kommt die verschleierte Frau in die Kneipe? Das ist ja ein Problem, dass die gemeinsamen Orte, die früher gut funktioniert haben, ich habe ja auch von der Kneipe erzählt, heute nicht mehr unbedingt funktionieren. Das heißt, die Frage, was sind die Orte, wo die unterschiedlichen zusammenkommen, das bleibt eine Frage.
Da ist vielleicht die Arbeit.
Die Arbeit,
sicher. Ich finde, der Arbeitsplatz und die Kollegien, wenn die Leute also miteinander arbeiten müssen und auch miteinander auskommen müssen, sind eigentlich ein super Ort für solche Integration und kommunikativen Aufgaben aus meiner Sicht.
Unbedingt. Ich glaube auch die Kommunen.
Auch das.
Wir begrüßen Stefan Röser in der Runde. Schönen guten Tag, Herr Röser.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich noch was dazu sagen kann.
Ja, was ist Ihr Gedanke?
Es ist interessant, diese, was zuletzt auch gesagt wurde. Ich meine, also was ich also auffällig sehe, ist, dass wenn Gespräche stattfinden, dass dann eine machtversetzte Situation vorhanden ist.
Was meinen Sie damit?
Damit meine ich also nicht nur, dass die Gesprächspartner machtversetzt sind, etwa weil zum Beispiel ein Gesprächspartner einen gesetzlichen Auftrag hat, mit anderen zu sprechen oder pädagogisch auf andere einzuwirken oder sie zu belehren oder weil es halt eben auch notwendig ist, das sehe ich auch ein. Aber sozusagen, dass damit besteht die Gefahr, dass eben entsprechend ein Gesprächspartner sich in irgendeiner Weise zurückzieht und nicht zuhört. Oder eine andere Machtversetztheit ist eben auch die Frage, wie Gespräche organisiert werden. Also wenn zum Beispiel jetzt der letzte Anrufer gesagt hat, dass es also auf das Rauchen dann ankäme, ist das auch vielleicht eine Macht, weil nicht jeder Mensch kann den Zigarettenrauch sozusagen ertragen, nicht? Aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel.
Also Ihnen geht es vor allem so um auch alle mit ins Gespräch zu holen und auf Augenhöhe.
Ja, das auch. Das ist ja, denke ich, schon vorgekommen. Aber zum Teil liegt es, meine ich, auch an der, an dem öffentlichen demokratischen Verlauf schlechthin. Denn ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Da gibt es zum Beispiel einen wissenschaftlichen Dienst im Bundestag und der hat zum Beispiel mal rausgefunden, dass es also sozusagen zweifelhaft sei, ob die Jobcenter. Ich nenne es jetzt nur ein Beispiel. Ich will jetzt nicht.
Ja, ich verstehe im Moment noch nicht so genau, wo Sie darauf hinaus wollen.
Ich will darauf hinaus, dass sozusagen auch, dass die Menschen auch erleben, dass eine Meinung, die zunächst mal eine Minderheit darstellte, sich als richtig herausstellt, weil entsprechend Argumente auch mal überprüft wurden. Und dann würden sich auch mehr Menschen trauen, mitzusprechen, die bessere Argumente, zudem auch, dass man auch beim Thema bleibt, haben. Und dann, dass sich auch entsprechend etwas im Sinne, sage ich jetzt mal, einer mehr, einer gerechteren Welt, sage ich jetzt mal, im Sinne der Menschen ändert.
Dankeschön, Herr Röser, für diesen Einwurf. Da geht es nochmal, glaube ich, darauf hin, Herr Lilje, wie Sie es eben auch angesprochen haben, alle auch tatsächlich zu Wort kommen zu lassen.
Zu Wort kommen zu lassen, ernst zu nehmen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass die Gespräche nicht folgenlos sind. Wir haben vorhin gesagt, Absichtslosigkeit ist schön, aber es darf nicht folgenlos bleiben. Das heißt, wenn wir was beredet haben, dann müssen wir sozusagen daraus dann auch gemeinsam Konsequenzen ziehen. Wenn das nicht passiert, dann wird es eben erzählen oder quatschen. Und das ist, glaube ich, das, woran diese Republik auch krankt.
Herr Frau Herrmann, mir fällt aber in dem Zusammenhang gerade noch ein, Sie stehen ja jetzt eigentlich schon fast wieder im Wahlkampf. In diesem Jahr ja sowieso in drei Bundesländern im Osten. Jetzt geht es ja los, merkt man ja. Sprechen im Wahlkampfzeiten, ist das eigentlich tatsächliches gehaltvolles Sprechen oder ist das doch immer nur unter Wahlkampfmodus zu sehen?
Na, das kommt darauf an, wie Sie zwischen den zwei Wahlen mit den Bürgern umgegangen sind. Natürlich ist das so. Entweder Sie haben eine über Jahre erprobte Gesprächsebene miteinander und werden auf diese auch akzeptiert, oder Sie fliegen immer nur im Wahljahr ein und wollen dann gewählt werden. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat. Dazwischen ist natürlich nicht nur Grauzone, aber man merkt schon, dass es da richtige Unterschiede gibt und es wird im Osten im Wesentlichen darauf ankommen bei den Wahlen, wem die Bürger vertrauen. Und zwar nicht im Sinne von, dass die immer richtig liegen mit ihrer Meinung, sondern in dem Sinne, dass sie nicht eine Minderheitenmeinung einnehmen, nur um gegen eine Mehrheitsmeinung sein zu können. In dem Sinne, dass Sie vielleicht nicht fragen, was ist denn hier die Mehrheitsmeinung, die nehme ich auch an. Also es geht darum, eigene Standpunkte, eigene Antworten nicht nur sich zu überlegen und sie selbst darstellen zu können. Man muss sie auch begründen können und sie müssten aus Gesprächen mit anderen stammen. Das halte ich wirklich für zielführend im Moment, denn die Missverständnisse sind allerorten und wirklich großartig.
Und eben Gesprächssituationen zu pflegen, das versuchen
Richtig,
Sie ja auch.
Richtig, über die Dauer.
Entschuldigung.
Also das versuchen wir auch. Also wir machen diese Unerhört-Foren. Ich bin engagiert in der offenen Gesellschaft. Am 15. Juni sagen wir, das, was wir hier gerade über zwei Stunden über den Sender gemacht haben, machen wir auf der Straße. Wir laden alle ein, ladet eure Nachbarn ein, setzt euch an eine Tafel, bringt was zu essen mit und diskutiert zwei Stunden, welches Land wollen wir sein. Und was können wir vor Ort dafür machen, dass das Zusammenleben der unterschiedlicher werdenden Menschen besser gelingt. Ich glaube, wir brauchen solche Orte, Zeiten und Formate. Ich bin guter Dinge, da können wir noch was lernen und wir werden das üben.
Sind Sie auch guter Dinge, Frau Hermenau?
Ja, erstens bin ich Christ und habe immer Hoffnung. Das zweite ist, ja, ich glaube das wirklich, weil jetzt auch viele, obwohl sie dafür beschimpft worden sind, darauf beharrt haben, Dinge gründlicher auszudiskutieren. Und wenn wir dieses Niveau der Debatte in der Gesellschaft erreichen, werden sich auch Lösungen auftun.
Vielleicht enden wir diese Sendung übers Sprechen, miteinander reden mit einem kurzen Auszug aus der E-Mail von Thomas Ankele aus Weilheim. Der schreibt nämlich, gesundes Miteinander reden setzt voraus, dass man neugierig auf andere und vielleicht bessere Ideen ist. Ich danke meinen Gesprächspartnern, diejenigen, die angerufen haben, die sich per E-Mail gemeldet haben, aber eben auch vor allem Antje Hermenau und Ulrich Lilje. Dankeschön. Ich bin Katrin Heise und wünsche einen schönen Tag noch hier mit Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.